Sicher habt ihr euch die A75 von Sony schon angeguckt. Ich habe daher versucht, mal so ein paar kleinere Details zur neuen Kamera rauszusuchen, die ihr vielleicht noch nicht kennt. Dazu gibt es bei einer älteren Kamera von Sony schon wieder Update-Probleme und Canon registrierte eine neue Kamera. Auf geht's bei Photographics News. Herzlich willkommen zurück hier bei eurem liebsten Kamera-News-Rückblick. Ehrlich gesagt lag ich nach der letzten Folge komplett flach mit Grippe und Fieber, was man vielleicht noch so ein bisschen an meiner Stimme hört. Was mich dabei aber auf jeden Fall aufgemuntert hat, ist, dass euch mein Kompaktkamera-Vergleich von letzten Samstag so gut gefallen hat. Das Video gibt es jetzt hier natürlich nochmal irgendwo eingebunden. Falls ihr es verpasst habt, schaut euch das doch nochmal gerne an. Und mit dem Kameravergleich darf ich auch so ein paar neue Abonnenten und Abonnenten zu ihrer ersten Folge von Photographics News begrüßen. In diesem Format schauen wir uns dann einmal in der Woche die wichtigsten News aus der Welt der Digitalfotografie an. Und dieses Format ist auch diese Woche wieder gesponsert von Fotokoch, eurem und unserem Partner für Fotografie und Videografie. Natürlich geht es auch im Sponsoring um die neue Sony, denn Fotokoch hat mir gesteckt, dass die Kamera ab dem 10. Dezember ausgeliefert wird. Wollt ihr die Kamera also noch unbedingt in diesem Jahr haben, solltet ihr mal schnell bestellen. Möglich ist das mit bis zu 200 Euro Kombi-Rabatt, wenn ihr die Kamera zusammen mit einem von 4 Objektiven der zweiten G-Master-Generation kauft. Welche das sind, welche Finanzierungsmöglichkeiten ihr habt und vieles mehr gibt's dann per Link in der Podcast- und Videobeschreibung. Starten wir auch direkt mit Sony, aber na gut, noch nicht mit der A75, denn es gibt leider mal wieder Probleme mit einem Firmware-Update bei einer Sony-Kamera. Diesmal hat es die A74 getroffen, die nach dem Update auf die Version 6.00 bei einigen Usern schlicht und einfach nicht mehr anging. Der User Japasta mit 3P schreibt auf Reddit, dass er die Firmware-Version 2.00 abgedatet hat auf 6.00, also schon eine ältere, das aber laut Sony-Dokumentation eigentlich kein Problem gewesen sein sollte. Und danach ging die Kamera einfach nicht mehr an. Dann hat er sie zu seinem Support gegeben, die dann herausgefunden haben, dass die Kamera wohl eine komplett neue Hauptplatine benötige. Gott sei Dank war das in diesem Fall noch von einer Garantie gedeckt. Ich glaube, das wäre sonst sehr teuer gewesen. Sony äußerte sich dann auf der eigenen Website zu den Firmware-Problemen und bestätigte, dass einige A74s nach dem Update nicht mehr ordnungsgemäß funktionieren. Das Update wurde inzwischen komplett ausgesetzt. Also, falls ihr die Dateien noch irgendwo runtergeladen habt oder ähnliches, nicht installieren. Sobald das Update wieder verfügbar ist, lasse ich euch das wissen. Allzu viele Neuerungen gab es in der Aktualisierung, aber ja ohnehin nicht. In News 2 schauen wir einmal rüber zu Canon, denn die Seite Canon Rumors berichtete letzte Woche, dass Canon wohl eine neue Kamera registriert hat. Soweit so unbeeindruckend, passiert immer häufiger, wäre da nicht so ein kleiner Zusatz. Und zwar soll die Kamera mit Dualband Wi-Fi 6 mit 2x2 MIMO ausgestattet sein. Das kennt man etwa von der neuen Sony A75. Bei Canon war dieser besonders aktuelle und schnelle Übertragungsstandard aber bisher nur Profimodellen wie der R1 oder der R5 Mark II vorbehalten. Die R6 Mark III, die ja neulich erschienen ist, nutzt zum Beispiel nur Wi-Fi 5. Dementsprechend ist die Registrierung dann doch interessant, fragt sich nur, was Canon da am Ende vorstellen wird. Kann sein, dass wir die R7 Mark II sehen, die R5 C2 oder auch die R3 Mark II. Hier gibt es noch keine wirklich handfeste Beweise oder Gerüchte, daher machen wir mal weiter mit. Der A75 von Sony, normalerweise stelle ich neue Kameras hier ja immer einmal ausführlich vor und erzähle euch dann einmal von den wichtigsten Eigenschaften. Die A75 ist aber jetzt irgendwie schon seit 4 Tagen draußen, wenn das Video hier online geht, und ist dabei, glaube ich, ein Launch, den sich die meisten Interessierten sowieso schon direkt nach der Präsentation angeguckt haben. Daher habe ich mal so ein paar Dinge rausgesucht, die Marc von Photographics und ich beim Lesen von Reviews und generell im Datenblatt noch interessant fanden, die man aber vielleicht nicht unbedingt schon gehört hat. Also alles eher Details, die vielleicht ein wenig untergegangen sind oder vielleicht auch in dem langen Datenblatt eher so ein bisschen nischig sind. Die A75 ist erstmal Sonys neues Mittelklasse-Flaggschiff, das zu einem Preis von 2.999 Euro in den Handel kommt. Sony nutzt dabei einen neuen, teilweise gestapelten Sensor, spendiert der Kamera ein neues Display, verbessert viele Eigenschaften und sorgt auch für ein besseres Energiemanagement. Die vollständige Ankündigung von Marc findet ihr über den Link in den Shownotes. Schreibt mir doch gerne mal auch in die Kommentare, ob ihr diese andere Form der Vorstellung gleich gut findet. Falls ihr das alle ganz blöd findet, kann ich auf jeden Fall bei zukünftigen Kameras dann wie gewohnt weiter vorstellen, auch wenn die zum Zeitpunkt der Folge dann schon so ein paar Tage alt sind. Starten wir aber mit einem Zitat von den Kollegen von Peter Pixel hier auf YouTube. Die sagen nämlich in ihrem Video: Wir sehen eindeutig einige Veränderungen bei der Bildqualität, wenn wir vom mechanischen auf den elektronischen Verschluss wechseln. Wenn ihr schnellere Serienbildgeschwindigkeiten braucht, wechselt auf jeden Fall auf den elektronischen Verschluss. Davon abgesehen sehen wir mit dem mechanischen Verschluss aber verbesserte Details in den Schattenbereichen und eine höhere Klarheit. Mit dem mechanischen Verschluss schafft die A7 5 dann nur 10-14 Bit RAWs pro Sekunde. Mit elektronischem Verschluss, das wird aktuell auch mehr diskutiert, gibt es dann bis zu 30 Bilder pro Sekunde. Was uns dann auch zum nächsten Detail bringt. Denn es macht durchaus einen Unterschied, ob man dabei komprimierte oder unkomprimierte RAWs bei Serienaufnahmen wählt. Zwar bleibt die Farbtiefe immer bei den 14 Bit, der Pufferspeicher ist bei unkomprimierten RAWs allerdings schon bei 50 Bildern voll. Mit komprimierten RAWs sind es dann immerhin 95, also fast das Doppelte. Für JPEGs und HIVs ist der Speicher bei voller Auflösung bei 185 Bildern voll. Und diese Anzahl an Bildern erreicht man dann durchaus schnell, wenn die Kamera 30 Bilder pro Sekunde aufnimmt. Bei unkomprimierten RAWs lässt sich so etwa nur knapp 1,5 Sekunden lang aufnehmen. Ich persönlich habe bei Sonys komprimierten RAW-Dateien aber auch wirklich nie einen Unterschied gesehen, also einen Qualitätsunterschied. Trotzdem zeigt sich hier, dass man im Vergleich zur A9 III in der Mittelklasse dann durchaus noch Kompromisse hinnehmen muss und auch schnelle Speicherkarten verwenden sollte. Wirklich deutliche Verbesserungen hat die A7 5 dann beim Autofokus. Da würde ich euch jetzt ganz gerne ein paar Clips zeigen, die ich aber, glaube ich, aus Urheberrechtsgründen nicht so einfach einbinden darf. Einmal gibt es im Test von Jared Polin eine Szene, wo das Auge einer Giraffe beim Essen oder Trinken getrackt wird, während andere Tiere im Vordergrund herumlaufen. Und obwohl das Auge immer wieder verdeckt wird, bleibt das Tracking dann sehr, sehr zuverlässig im Tier- und Vogel-Autofokus-Modus auf dem Auge. Michael von Amazing Nature Alpha hier auf YouTube hat die A7 5 zudem schon seinem Vogel auf Seilbahn-Test unterzogen, den ich wirklich immer interessant finde. Dabei nimmt der Serienbilder auf, während eine Vogelpuppe einer Seilbahn in Richtung Kamera fliegt. Die Trefferquote liegt hier bei so 80%, womit die Kamera theoretisch mit der A7 4 aufliegt. Da aber statt 10 gleich 30 Bilder pro Sekunde aufgenommen werden, entstehen viel mehr scharfe Bilder. Zum Überprüfen der Schärfe und weiteren Bildeigenschaften hat Sony der A7 5 dann ja noch ein neues Display spendiert. Dabei reden alle über das neue Dreh- und Schwenksystem, das Sony bereits in der A7 R 5 genutzt hat. Was mir aber recht spät bewusst wurde, das Display ist wie bei der A7 R 5 auch mit 3,2 Zoll ein Stück größer geworden und löst jetzt mit 2,1 Millionen Bildpunkten auf. Beim Sucher gab es aber leider keine Verbesserung. Videotechnisch haben die Kollegen von DP Review noch ein Detail gefunden, was mir nicht bewusst war. Die A7 5 kann ja 4K mit 60 Bildern pro Sekunde ohne Crop aufnehmen. Das ist eine der Verbesserungen beim Video. Allerdings schreiben sie dazu auch, es gibt einen kleinen Nachteil bei der Aufnahme von 4K 60. Und um dabei nämlich keinen Crop zu bekommen, müssen wir einen Modus namens Bildwinkelpriorität aktivieren. Und laut Sony deaktiviert die Kamera hier die eingebaute Rauschreduktion. Zwar behauptet das Unternehmen, dass das den Dynamikumfang von 16 Blendenstufen oder auch das Oversampling nicht einschränkt, aber das müssten wir noch mit einem finalen Modell prüfen. Apropos finales Modell, im Review von Kai Wong zeigte sich mit der A7 5 ein wirklich kurioses Verhalten. So löst sein Vorserienmodell mit vielen Drittherstellerobjektiven gar nicht oder nur manchmal aus. Kai fragte bei Sony nach und die meinten sowas wie die Kompatibilität zu Drittherstellerobjektiven ist generell nicht garantiert. Ich schätze aber mal, dass das irgendwas mit dem Vorserienfirmware zusammenhängt. Wenn Sony jetzt wirklich Drittherstellerobjektive einschränkt, wäre das ganz sicherlich sehr geschäftsschädigend. Bleiben wir hier aber auch mal so ein bisschen wachsam. Die Kamera hat nun übrigens zwei USB-C-Anschlüsse, von denen einer USB 3.2 unterstützt und der andere, der untere, der unterstützt nur USB 2.0 mit Power Delivery. Damit kann man die Kamera sowohl laden als auch über einen Fernlöser oder Tethering steuern, was etwa bei Intervallaufnahmen sinnvoll sein kann. Ein kleines Detail, was aber in einigen Spezialanwendungen richtig wichtig sein kann. Der YouTuber Gerald Undone hatte in seinem Video dann noch ein wenig über OpenGate philosophiert. Das ist ja die Möglichkeit, einen größeren Bildausschnitt in 3:2 über Videos aufzunehmen, um mehr Platz beim Zuschneiden in der Nachbearbeitung zu haben. Und das wird von der A7 5 ja nicht unterstützt. Und auch wenn er vielen Kritikern zustimmt, dass Sony OpenGate hätte integrieren sollen, findet er auch, dass viele sich ein bisschen zu sehr an diesem aktuellen Trend aufhalten. Im Video zeigt er, dass sich ein ähnliches Framing auch über leichtes Herauszoomen realisieren lässt. Also wirklich nur so 2-3 mm in der Brennweite. Finde ich immer ganz sinnvoll, solche Trends oder ja, Tendenzen immer mal in der Praxis zu beleuchten und zu überprüfen, auch wenn OpenGate natürlich durchaus praktisch sein kann. Ich habe es persönlich beim Film aber bisher auch wirklich noch nie gebraucht. Okay, bevor ich mich völlig verquatsche, will ich an dieser Stelle mal abbrechen. Es gibt sicherlich noch weitere Details zur A7 V, die ihr aber auch gerne in die Kommentare schreiben könnt. Also macht das mal gerne, während ich euch noch zwei weitere News vorstelle. News 4 ist nur so ein kleiner Hinweis auf unsere neue Umfrage. Marc fragt nämlich regelmäßig mal, welche Kameras oder Kamerasysteme sich die Fotografics-Community so kaufen würde. Am Morgen des 5. Dezember steht der Nikon Z-Mount vorne, dicht gefolgt vom Sony E-Mount und vom Canon RF-Mount. Gleich dahinter sind der Fuji X-Mount und Micro Four Thirds. Der L-Mount ist dann auf dem 6. Platz. Stört euch diese Reihenfolge oder seid ihr damit nicht zufrieden, könnt ihr natürlich nochmal selbst abstimmen. Marc hat zudem nochmal die Ergebnisse aus den Vorjahren verlinkt. Ihr könnt also schauen, wie die Kamerasystemlandschaft im Jahr 2023 und 2021 so aussah. Okay, zum Schluss dieser Folge schauen wir uns mal endlich wieder ein Bild an, und zwar dieses hier. Das ist auf der Puerto Rican Day Parade, Manhattan, New York, 1963 und Leicas Bild des Jahres 2025. Stammt vom US-amerikanischen Fotografen Joel Meyerowitz, der als Ikone der Streetfotografie gilt. Das Foto hat das Foto aber zu seinen Anfangszeiten im Jahr 1963 als Fotograf aufgenommen. Dabei erzählte er im Rahmen der Auszeichnung: "Ich nutze Paraden als Mittel, um meine Schüchternheit zu überwinden. Da die Menschen in der Menge von der vorbeiziehenden Show auf der Straße eingenommen waren, konnte ich unter ihren Blicken durchschlüpfen wie ein Flugzeug, das zu tief fliegt, um vom Radar erfasst zu werden. Es ging um die Energie des Augenblicks." In der Vorbereitung auf diese Folge habe ich mir das Bild mal so ein paar Minuten lang angeschaut und fand dabei besonders interessant, wie die Szene meinen Blick leitet. Erstmal schaut man wohl auf die Frau mit Spiegel, die direkt in die Kamera schaut. Sie ist zusätzlich zum direkten Blickkontakt auch in der Kreuzung von 2/3-Linien positioniert, was ihre Bedeutung im Foto dann nochmal unterstreicht. Dann entdeckt man irgendwie im peripheren Sichtfeld die linke Frau, deren Blickrichtung man dann ebenfalls ganz automatisch zur vorderen rechten Frau folgt. Und theoretisch bringt die einen dann mit ihrem Blick nach links aus dem Bild raus. Wäre da nicht die hintere rechte Frau, die so ziemlich halb verdeckt ist? In den Kommentaren auf Fotografics stören sich viele so ein bisschen daran, dass man die Frau nicht erkennt. Aber das finde ich gerade besonders, denn so bleibt man beim Betrachten des Fotos, eine Frage offen und man bleibt irgendwie länger am Geschehen hängen. Wie findet ihr die Aufnahme? Könnt ihr dem was abgewinnen, was ich so besonders an dem Foto finde? Oder hättet ihr die vierte Frau auch gerne noch gesehen? Schreibt es mir doch gerne in die Kommentare. Und damit rutschen wir mal ganz gemütlich ins Wochenende. Habt eine gute Zeit, geht ein wenig raus zum Fotografieren, wenn es bei euch einigermaßen trocken ist. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder, aber ziemlich sicher mit 3000 Abonnenten. Auf Wiederhören, bis nächste Woche. Ciao.